Ja, die Predigtreihe für dieses Jahr bedeutet ja oder heißt ja Verheißungen. Das ist so der Block, die große Überschrift. Und da habe ich mal nachgeschaut, was ist das eigentlich, eine Verheißung? Worum geht's da? Und da habe ich Folgendes herausgefunden. Verheißung ist eine von Gott gegebene und bindende Zusage über ein künftiges Verhalten oder Handeln. Und die Bibel wendet das Wort vor allem auf die Zusagen Gottes an, auf die Zusagen seines Gnadenhandelns. Die Zuversicht und die Erfüllung der Verheißung ist gegründet auf das Wesen des Verheißenden, Die Zuversicht und Erfüllung der Verheißung ist gegründet auf das Wesen des verheißenden Herrn. Also nicht auf den Überträger, sondern auf Gott selbst. Und das ist immer wichtig, wenn wir von Verheißungen reden, dass wir das im Hinterkopf behalten. Es kommt auf Gott drauf an, nicht auf die Botin oder den Boten. So eine Verheißung Gottes ist viel mehr als eine Versprechung unter uns Menschen. Da kann man schnell mal was versprechen, ja, und dann hinterher, nö, danke. Aber was Gott zusagt, das hält er auch ein. Und so ist auch in jeder Verheißung bereits ein Stück weit die Erfüllung enthalten. Und das ist so gewaltig, das ist so herrlich. Noch etwas zur Erklärung von Verheißung. Ich möchte das mal als eine Schau von Daniel betrachten in die Zukunft. Anhand von Beispiel von Daniel, da haben wir da so eine Folie. Und wenn man jetzt da guckt, sehen wir, er schaut in die Zukunft, aber wenn man seine Prophetie, seine Verheißungen anschaut, was stellen wir da fest? Er streift immer nur, in Anführungszeichen, nur die Gipfel, die Höhepunkte. Seine Schau geht von Höhepunkt zu Höhepunkt. Aber zwischen jedem Berggipfel ist auch ein Tal. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Bergwandern geht. Vor vielen Jahren habe ich mal eine Wanderung gemacht auf den Berg und dachte, super, da oben, da bist du oben, da ist der Gipfel. Und dann kommst du hoch und merkst, oh Mist, ein Hochplateau, der Gipfel geht da hinten weiter. Und wenn du es dann wirklich geschafft hast und stehst ganz oben, denkst, oh, zum nächsten Gipfel, Pipifax, schaffst du. Aber es geht erstmal runter. Und das Blöde ist, auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch. Also es ist nicht immer so easy. Verheißungen heißt, man sieht im Regelfall die Spitzen und je nachdem, wo ich stehe als Überbringer, als Prophet, wie zum Beispiel jetzt am Beispiel der Evangelien oder des Paulus, bekomme ich nochmal eine andere Sicht, die dann auch in die Tiefe gehen kann. Und das müssen wir auch immer im Hinterkopf haben. Man sieht oftmals nicht alles so haarklein, nicht jedes Detail. Prophetien, Verheißungen geben einen Überblick, so von Gipfel zu Gipfel. Aber dazwischen geht es manchmal erst runter. Und dann denkt man manchmal, nichts von wegen Höhenflug. Und das ist so ein Mann eingefallen aus dem Alten Testament, der das auch so ähnlich erlebt haben mag. Das ist der Kaleb. Kaleb heißt übersetzt der Fassende, der Ergreifende, aber auch der Heftige. Man könnte auch sagen, der Mutige, mutig wie ein Löwe. Deswegen auch hier dieser Löwenkopf. Er war mutig wie ein Löwe. Und wir gucken uns mal eine Geschichte an, die er erlebt hat. Da standen sie zusammen, die alten Männer, ein paar Junge waren dabei und diskutierten über die Landverteilung, überlegten, wie kann das weitergehen. Es ging um die Landverteilung, die nun endlich stattfinden konnte. Das Volk war 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs und hat es jetzt doch endlich mal geschafft, über den Jordan zu gehen. Und sie haben nach und nach die Besitzer des Landes vertrieben und haben es für sich eingenommen, aber immer noch nicht ganz. Es waren immer noch Feinde im Land. Und jetzt stehen sie da und Kaleb sagt, Jetzt will ich meinen Anteil haben. Freunde, jetzt will ich mein, jetzt. Jetzt ist es dran. Er geht zu Josua und sagt, Josua, Gott hat mir versprochen und jetzt will ich haben. Und diese Stelle gucken wir uns jetzt mal an. Steht in Josua 14. Die Männer vom Stamm Judua kamen in Gilgal zu Josua. Kaleb sagte zu Josua, denke daran, was der Herr in Kadesh-Bernea zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh-Barnea aus losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich aber für meinen Teil folgte ganz meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer der Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten. Bitte weiterklicken, danke. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre jung. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf die Kundschaft schickte. Ich bin heute immer noch so rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass dort die Amalekiter in großen, befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jefune, und gab ihm Hebron als Erbteil. Hebron gehört daher bis heute den Nachkommen von Kaleb, weil er dem Herrn, dem Gott Israel, ganz folgte. Amen. Wir lesen noch etwas anderes, ganz Spannendes über Kaleb. Gott selbst hat das über Kaleb gesagt, hat die Aussage getroffen. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihm werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Also hier sagt Gott klipp und klar, was passiert wird. Er sagt Gott ganz klar, that's it, so wird es sein. Zum einen war ein anderer Geist in Kaleb. Und zum anderen klingt noch an, genauso klipp und klar, du wirst das Land bekommen. Punkt. Und daran hat Kaleb für sich festgehalten. Er hat diese Zusage sehr ernst genommen. Sie hat ihn sein ganzes weiteres Leben begleitet. Er hat das nicht losgelassen. Ruth und mir ging es ähnlich. Wir bekamen eine Berufung, eine Verheißung für den vollzeitlichen Dienst. Und ich weiß noch ganz genau, wie das passiert ist. Ich habe der Ruth die Bibelschule gezeigt, auf der ich war. Wir saßen auf der Bank in Walzenhausen, guckten in das Tal hinein und plötzlich drehten wir uns gleichzeitig um nach hinten. Dann habe ich ihr gesagt, hast du auch was gehört? Ja. Und wir beide haben ganz klar, unabhängig voneinander, eine Stimme gehört. Aber da war niemand. Ja, was hast du gehört? Geh nach, und sie sagt Friedrichshafen. Oder was umgedreht, weiß ich nicht mehr. Geh nach Friedrichshafen. Was soll man damit anfangen? Wusste man nicht so wirklich. Aber wir wussten, es wird irgendwas mit der Verheißung für den vollzeitlichen Dienst zu tun haben. Und das Spannende war, am nächsten Tag hat ein Pastor angerufen aus Friedrichshafen, ob ich nicht kommen möchte, um bei ihm zu predigen, um ihn zu unterstützen. Und das war der Startschuss zu meiner zweiten Karriere, war das da schon für den vollzeitlichen Dienst. Aber bis ich tatsächlich im vollzeitlichen Dienst angekommen bin, bis ich meine erste vollzeitliche Stelle hatte, ging es 10 Jahre. Ziemlich genau 10 Jahre, bis ich meine erste Anstellung als Gemeindediakon damals hatte. Und da ging es manchmal ziemlich tief runter. Wir haben manchmal gedacht, Junge, bist du bekloppt? Aber irgendwo habe ich doch immer wieder festgehalten, oder wir haben festgehalten, weil wir wussten, Gott wird uns führen. Und manches Mal ist uns scharfer Wind entgegengeblasen. Manche Leute haben gesagt, Mensch, such dir doch da eine Stelle. Wir haben lange Zeit in der Arbeitslosigkeit gehabt und ich wusste, genau da wird sich das erfüllen. Da werde ich die Zusage bekommen. Das war uns beiden klar. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir mal vor der Kirche standen und eine Frau auf uns zukam und sagte, hey, was bist du für ein fauler Hund? Schreib Bewerbungen, mach was und kassiere nicht bloß Arbeitslosengeld. Und dann gesagt, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ich weiß genau, Gott wird das so führen. Und 3 Wochen später hatten wir die Zusage für den Dienst. Man muss sich manchmal durchsetzen, darf sich nicht beirren lassen. Und so hat Kaleb auch geglaubt, 45 Jahre lang. Hast du auch schon so lange auf eine Verheißung gewartet? Nee, wir meckern schon nach 5 Tagen, wenn es nicht klappt. Nach dieser langen Zeit ist die Verheißung tatsächlich genauso eingetreten, wie es war, wie es gesagt wurde. Was für ein Glaube! Was für ein Glaube! Wow! Mich hat das geflasht, wie ich das gesehen habe. Nur mal nachdenken, ja, tatsächlich steht da 45 Jahre. Der hat geglaubt, der Kerl. Aber was ist nun, du bist ein kleines bisschen zu früh. Aber was ist das nun? Glaube, worum geht es da? Was will uns das sagen? Ich denke, Glaube ist so was Zentrales für uns. Wir sagen, ja, wir glauben. Ja, ich glaube. Aber glaube ich wirklich? Wir haben vorhin gesungen, das wunderschöne Lied, nimm mein Leben ohne öppis Spalte. Aber meine ich das auch oder singe ich das bloß, weil jetzt alle mitsingen und das erwartet wird, dass ich das jetzt mitsinge? Meine ich es wirklich ernst? Das ist der springende Punkt. Meine ich es wirklich ernst? Was ist Glaube? Jetzt bitte. Hebräer definiert das sehr schön. Was ist nun also Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist Glaube. Aber lebt das mal im Alltag. Hier können wir das locker flocker sagen. Oh, relaxed. Hier sind wir geschützt. Wie sieht es morgen in der Arbeit aus, in der Schule aus? Kaleb hat das gelebt. Und dieser Glaube hat Kaleb einiges gekostet, bevor er in die kommende Ruhe, sprich in sein Erbteil, hineingehen konnte, bevor er das genießen konnte. Was stand da? Kampf, Kampf, Kampf. Er hat gekämpft. Sie mussten das Land erobern, sie mussten mit Riesen kämpfen und wieder kämpfen. Und so können auch wir als Christen der neutestamentlichen Gemeinde die uns verheißene himmlische Ruhe eben auch erst am Ende unseres Lebens völlig und ganz in Anspruch nehmen, in Empfang nehmen. Nämlich dann, wenn entweder Jesus kommt oder wenn wir sterben und in sein Reich eingehen werden. Erst dann wird vollumfänglich diese Ruhe eintreten. Hier werden wir immer noch ein bisschen kämpfen müssen, mal mehr, mal weniger. In deinem Zeugnis hast du es schön gesagt, vieles läuft glatt und rund, aber manchmal, da harzt es. Und das ist das Leben. Und Gott hat uns auch nicht verheißen, dass uns die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Er hat gesagt, hey, es geht da auch ins Tränental, Psalm 23. Die Bibel ist das super realistisch. Aber ich werde da sein und dich tragen und ich bin da und helfe dir. Und darauf dürfen wir uns stützen. Die Verheißung, die Gott dem Kaleb schenkte, war wunderbar und enthielt den endgültigen Sieg. Und die ganzen Jahre ließ er sich davon nicht abhalten. Wir lesen da in dem nächsten Vers: Ich ließ mich nicht beirren, sondern vertraute auf Jahwe, meinen Gott. 85 Jahre jung war der, sein Glaube, sein Mut, seine Kraft immer noch unvermindert. Er konnte immer noch kämpfen wie mit 40. Das ist auch so eine schöne indirekte Zusage, dass auch wenn wir alt werden, wir immer noch für Gott aktiv sein können, weil er uns die Kraft gibt, weil er uns durchträgt, weil er mit uns ist. Kaleb sehnte sich noch immer nach geistlichen Eroberungen. Er will sein Land einnehmen. Er will die Burschen, die da wohnen, die Riesen, die will er rausschmeißen. Und trotz seines hohen Alters konnte er sich halt eben immer noch nicht auf die faule Haut legen. Nein, Gott hat gesagt, du musst noch mal ran und dann wirst du das Land haben. Wie ist das manchmal bei uns? Eine kleine Störung und schon sind wir verzagt. Ein bisschen Gegenwind und schon stellen wir Gott und die Bibel in Frage und geraten in eine Glaubenskrise. Kaleb konnte da auf sein Leben mit vielen Glaubenserfahrungen zurückschauen und das hat ihm sicherlich auch geholfen. Aber das können ja auch wir. Und ich denke, es ist keiner und keine hier, die nicht schon positive Glaubenserfahrungen gemacht hat. Bloß wir müssen uns das merken. Wir müssen uns und dürfen uns daran erinnern. Kaleb war während der Wüstenwanderung bewahrt worden. Er hatte mehrere Jahre Krieg hinter sich und hat es überlebt. Und all das hat sein Vertrauen noch mehr gestärkt. All das hat ihn reifen lassen. Und letztendlich konnte er durch diesen Reifeprozess dann auch wirklich die letzte Aufgabe erfüllen. Ich denke, er hätte es nicht gleich machen können mit 40, da wäre er noch zu unreif gewesen. Aber jetzt hat er gelernt, in den ganzen Kriegsjahren sich Taktiken anzueignen, um die Amalekiter zu vertreiben. So wie es dir und mir auch geht. Wir lernen. Wir lernen. Und da, wo wir scheitern, daraus können wir auch lernen. Wir können es als Herausforderung nehmen und sagen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Also man könnte, ja. Muss nicht. Und das ist das Schöne. Gott hat einen Reifeprozess. Dass wir heute hier sind, Ruth und ich, hat nichts damit zu tun, dass wir so toll sind, sondern dass Gott uns über einen teilweise steinigen Weg geführt hat. Aber wir können erst jetzt hier sein und diese Aufgabe, die wir machen, machen, weil wir alles andere vorher schon durchlebt haben und auch durchlitten haben. Ich erinnere mich noch gut, ich war hier in der Seelsorge, an einem Seelsorgenachmittag und da war eine Person da, war nicht gerade so der sauberste Typ und sein Parfüm war auch nicht gerade so schick. Und dann sagt Gott zu mir, umarme diesen Mann. Ich dachte, nee. Doch, nee. Der Tisch zwischen uns, der bleibt. Jesus sagt, geh. Gut. Und dann habe ich den Mann umarmt. Der zusammengebrochen hat, geweint. Boah, du bist der Erste, der mich in den Arm nimmt. Und heute habe ich die fast jeden Tag als Gast für uns. Und es ist schön. Es ist schön, ich liebe sie. In der Gemeinde, wo ich vorher mal war, da hat mich Gott schon so ein bisschen vorbereitet. Ich habe da jemanden eingeladen von der Straße. Der war behindert vom Kopf, er hatte einen Unfall, aber jeder hat gedacht, er säuft. Aber er hat keinen Tropfen Alkohol angerührt, er war einfach krank, weil er einen Hirnschaden hatte. Und ich habe ihn mal eingeladen, komm in den Gottesdienst und dann kam der, weißt du, gut, in voller Montur, so Fanfarenmusik und wollte da spielen. Alle haben gesagt, was schleppst du da für Leute an? Ich habe gesagt, ja, der braucht Jesus. Nee, den bringst du nicht mehr mit. Stehst da als Pfarrer. Nochmal nicht zum Lachen. Das hat mich in eine Krise gestürzt. Aber letztendlich hat diese Krise mich hier hingeführt. Und das ist doch gut. Oder? Also ich finde es gut, ich bin gern hier. Jetzt hättet ihr ja sagen müssen, Mensch. Genau. Das Geheimnis seiner bleibenden Stärke und seines erstaunlichen Erfolgs war schlicht und ergreifend das, dass er immer wieder sich hat von diesem Geist Gottes führen lassen. Und dieser Geist ist da, jetzt, hier, bei dir, hoffentlich, mitten unter uns. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir genau diesen Geist. Und er will uns mutig machen, will uns helfen, dass wir vorwärts kommen. Und deswegen funktioniert das eben nicht nur bei Kaleb oder all den Helden, die in der Bibel stehen. Es funktioniert auch bei dir. Einfach nur machen. Einfach nur tun. Einfach nur loslegen. Kaleb wäre fast gesteinigt worden, als er sich dazwischen gestellt hat. Das Volk hat gegen Mose und Aaron gemurrt und er ging dagegen und sagt: Mensch, nein. Er macht das gut. Als die anderen Kundschafter sagen, boah, wir müssen aufpassen, Angst, Hilfe, Riesen, boah, hat er von Früchten erzählt, die schmecken und gut tun. Er hat das Positive gesehen. Und das ist auch die Frage, was sehe ich in meinem Leben? Das, wo fehlt, das, was ich nicht habe, das, was missglückt ist, oder das, was Gott mir schon alles Tolles geschenkt hat? Und das ist wirklich jede Menge. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Kaleb nicht immer so einfach war, gegen den Strom zu schwimmen. Und doch hat er es gemacht und er hat den Segen ererbt, weil eben er sich von diesem Geist hat führen lassen. Und das ist ja unsere Entscheidung, lasse ich mich führen. Ich kann ja auch Nein sagen, Gott zwingt mich nicht, ich bin keine Marionette. Aber lasse ich mich führen. Und das hast du in deinem Zeugnis vorhin auch schon angedeutet, Roland, es funktioniert nicht immer alles. Und ich stelle jetzt mal die These auf, nicht jede Verheißung erfüllt sich. Nicht jede Verheißung erfüllt sich. Kannst du dem zustimmen? Oder regt es jetzt eher, oh, was hat denn der da? Ich möchte auch ein Beispiel erzählen, was nicht so gut lief. Meine, über das Tolle, über das, was klappt, kann man immer gut erzählen. Und ich erzähle jetzt zum ersten Mal über etwas sehr Großes, was nicht funktioniert hat, wo mich in eine Glaubenskrise gestürzt hat. Wir hatten eine Prophezeiung bekommen, ihr werdet da und da arbeiten, ihr werdet dort ein Haus aufmachen und ihr werdet das und das tun. Und wir haben darauf hingearbeitet, wir haben ein Team gehabt, und wir haben wirklich drauf hingeschafft. Und dann hieß es, und das ist ein Knackpunkt, an dem Tag auf dem Rückweg werdet ihr das Haus finden. Oh ja, heute Abend ist es soweit. Oh, ich bin gefahren, wir sind gefahren. Geguckt und geschaut und ja, vor Sonnenuntergang werden wir das Haus finden, irgendwo auf dem Berg, und ein bisschen Sonne, schnell hingefahren. Nix. Niet. Nada. Finito. Es war dunkel, kein Haus. Also das war nicht schön. Das Team ist darüber dann auseinandergegangen. Es gab Tränen. Es hat nicht funktioniert. Der, wo uns die Zusage gegeben hat, der war am Ende, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann, ja, es war einfach erstmal scheiße, ja. Sag, wie es ist. Es war, bah. Du hast gedacht, ja, es hat sich vieles erfüllt. Und dann habe ich ja gedacht, kann es sein, dass Gott einen Fehler gemacht hat? Nee, Gott macht keine Fehler. Also muss es woanders liegen, irgendwie am Team, an mir. Irgendwo gab es da etwas. Aber jetzt war es rum, der Kairos war verflogen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Verheißung, ja, Und irgendwie ging das dann in Vergessenheit. Und noch gar nicht so lange her sage ich zu Ruth, Mensch, wir leben ja in dieser Verheißung. Wir haben festgestellt, dass sich viele Dinge erfüllt haben, allerdings anders als ursprünglich geplant. Aber so manches hat sich erfüllt und ist gerade dabei, sich zu erfüllen. Auch eine Zusage, wo wir auch für unsere Zukunft bekommen haben, so von wegen Rentenabsicherung, so haben wir gemerkt, aha, da tun sich plötzlich Türen auf. Und dann habe ich wieder mal geguckt, ja, was haben wir alles verheißt bekommen? Merke, ja, wow, es läuft. Eigentlich stecken wir mittendrin. Zwar anders wie geplant, warum auch immer, aber die Verheißung an sich hat ihre Gültigkeit nicht verloren. Und das finde ich so spannend. Und da hat uns wirklich Gottes guter Geist geführt und mich wieder da zurückgebracht. Und jetzt merke ich auch, jetzt habe ich Frieden. Ich habe da schon immer auch... Aber irgendwo merke ich, yeah, jetzt ist relaxed, ich konnte mich da auch lösen nach Matthäus 18, 18. Und merke, jetzt fängt es wieder an, Früchte zu tragen. Die Verheißung erfüllt sich. Und so ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Dass wir dranbleiben. Wir brauchen auch heute noch viele Kalebs und viele Kalebinnen. Wir brauchen viele, die sich herausfordern lassen und trotz aller Missstände in der Gesellschaft sagen, ich mache weiter. Ich bleibe dran. Und vielleicht können wir nachher nochmal das Lied singen, ich gebe dir mein Herz ohne öppis Zpaldel. Weil ich glaube, das ist zentral, das ist so wichtig. Wir können an Gott festhalten und können ihm treu nachfolgen. Geht es bei Kaleb, bei dem wir sie erlebt haben, geht es da um Glaube, Unglaube? Geht es darum, Geistlichkeit gegen Ungeistlichkeit auszuspielen? Geht es da um Mut gegen Feigheit? Ich denke nicht. Wir könnten hier in dieser schönen Atmosphäre sehr schnell zu diesem Schluss kommen. Aber niemand von uns hatte die Sandalen von Kaleb und den Kundschaftern an, wo sie unterwegs waren. Keiner von uns war wirklich bei diesen 40 Jahren Wüstenwanderung dabei. Und bevor wir andere beurteilen, sollten wir uns klar machen, dass auch wir nicht mehr sind als Kundschafter. Unser Kundschafter für unser eigenes Leben. Und da haben wir genug zu tun, bevor wir über andere gucken. Ich glaube, wir haben genug zu tun, zu erkennen, was will Gott von mir? Was will sein Geist von mir? Weil er hat den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mit dem möchte er uns führen. Und nur mit diesem Geist können wir die Riesen, die vielleicht auch in unserem Leben sind, besiegen. Und dazu möchte ich uns allen Mut machen, vertilgen wir die Riesen in unserem Leben, in unserem gesegneten Land. Merzen wir die Riesen aus. Schicken wir sie dahin, wo sie hingehören, weg. Und das geht nur mit Gottes Hilfe, mit dem Aushalten an ihm, mit dem Aufschauen zu Gott, dem Lebendigen. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch Jesus Christus wirklich den Sieg vollbracht hast. Den Sieg vollbracht hast. Und wir können und könnten in diesem Sieg leben. Aber vergib uns von mir, zu sehr auf Umstände schauen, wo wir zu oft ungeduldig sind, statt auszuharren, zu warten, zu vertrauen, auf dich zu schauen, den Lebendigen. Hilf uns, festzuhalten an dir und nicht an dem, was andere sagen oder wollen, sondern wir wollen das tun, was du willst. Segne uns auf diesem Weg, ja, und vergib uns unsere Schuld, wo wir zu wenig geglaubt haben, wo wir uns nicht auf dich verlassen haben, sondern auf unsere eigene Kraft, und hilf uns, die Riesen in unserem Leben zu vertreiben. Ich danke dir dafür, dass du das möglich machst. Amen. Amen. Ja, singen wir noch ein Lied. Singen wir es als Gebet. Und wenn du es nicht dahinter stehen kannst, dann lass es. Weil es hat Auswirkungen. Wenn wir Gott etwas versprechen, hat es Auswirkungen. Halleluja.